Liebe Zuhörer, wir heißen Sie an diesem Ostersonntag ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Norbert Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung von Peter Malgo sowie ein Lied der Zionssänger mit dem Titel »Freut euch, Jesus lebt«. Als Missionswerk Mitternachtsruf wünschen wir Ihnen, dass das Wort Gottes tief in Ihr Herz dringt und reichlich Ewigkeitsfrucht wirkt in Ihrem Leben. Der Herr segne Sie beim Hören dieser Osterbotschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Norbert Lied wird sprechen über das Thema die himmlische Bewahrung. Und dazu lese ich einige Worte aus der Schrift, Psalm 34, Vers 20. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem Allen. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass deren nicht eins zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, werden Schuld haben. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Bis soweit die Worte aus der Schrift.
Schönen guten Morgen zusammen und Maranatha, Jesus lebt, weil er auferstanden ist und darum kommt er wieder. Wunderbare, lebendige Hoffnung, die wir haben. Und schöne Tage der Gemeinschaft miteinander, als Christen, die gerettet sind. Wir sitzen hier ja nicht einfach so in einer Versammlung oder im Stadion und gucken uns ein Spiel an, was vergänglich ist. Wir leben ja auf die Zukunft hin. Das ist etwas Wunderbares, absolute Realität. Ja, ich möchte auch noch mal kurz stille werden und beten und dann kommen wir zu unserem Thema. Himmlischer Vater, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Du, Herr Jesus, bist auferstanden aus den Toten. Du bist gen Himmel gefahren, du sitzt zu Rechten Gottes des Vaters, du kommst wieder, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du allein bist die Wahrheit. Öffne uns doch jetzt die Augen, Herr, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, die himmlische Bewahrung. Wir gehen aus von Psalm 34. Es ist ein relativ langer Psalm. Es wird eigentlich in der Schrift dreimal erwähnt, dass dem Herrn Jesus, oder im Blick auf ihn, dass dem Herrn Jesus die Gebeine bzw. die Knochen nicht zerbrochen worden sind. Einmal finden wir da einen messianischen Bezug, einmal eine Grundlage in der Schrift, wovon das ausgeht, und zum dritten dann auch die Erfüllung. Also das, was Peter gelesen hat, Psalm 34, da haben wir den messianischen Bezug, der eindeutig auf Jesus hinweist, was uns ja dann das Neue Testament erklärt, und zwar in den Versen 20 und 21. Ich möchte das nochmal lesen. Also immer Psalm 34, ja? Der Gerechte, ja, wer ist das? Der Gerechte. Das ist Jesus, ganz klar. Der Gerechte muss viel erleiden. Wir haben das dieser Tage gehört. Dornenkrone, Hammerschläge, Purpurmantel, ja? Aber aus alledem errettet ihn der Herr. Das ist Auferstehung. Obwohl der Jesus das alles erlitten hat, ist er schlussendlich aus dem Tod auferstanden. Und da heißt es dann, er, also Gott, bewahrt ihm alle seine Gebeine, manche Übersetzungen sagen auch Knochen, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Die Grundlage dieser Aussage muss ja dafür eine Grundlage geben, die finden wir in der Anordnung Gottes beim Schlachten des Passahlammes in Ägypten zum ersten Mal, kurz vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Sie sollten bewahrt und gerettet werden. Und da wird ihnen das Passahlamm zugeordnet. Und da sagt Gott ausdrücklich, was sie beachten müssen, wenn sie das Lamm schlachten. 2. Mose 12, 46. In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, und dann kommt es, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden, dem Passahlamm, ja? Und dann über die Jahrhunderte hindurch, immer wenn die Passahlämmer ausgesucht wurden und geschlachtet wurden, niemals durfte einem Passahlamm die Knochen gebrochen werden. Das war also in den Israeliten drin, die wussten das, die wussten um diese Bestimmung Gottes, dass sie da peinlichst genau drauf achten mussten, bloß kein Knochen diesem Lamm zu zerbrechen. Und dann, das dritte ist ganz einfach die Erfüllung, und dann merken wir, dass schon die Grundlage des Passahlammes und auch das, was David dann sagt über den Gerechten, dass damit eigentlich nur Jesus gemeint ist. All das, was Gott angeordnet hat, weist auf ihn hin. Ungefähr 1000 Jahre, nachdem David das gesagt hat, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird, heißt es, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und dann am Kreuz gestorben ist, ganz deutlich, in Johannes 19, Vers 33 bis 36. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Heidnische römische Soldaten, die überhaupt keinen Bezug hatten zur Bibel, die hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung, was da in den Schriften stehen würde, im Psalm übers Passahlamm. Sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Das, was David gesagt hat. in seinem Psalm und auch im Blick auf das Passahlamm. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Also alles Hinführung auf Jesus. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Es ist immer gut, wenn man sich praktische Fragen stellt, wenn man die Bibel liest. Dann kommt man meistens weiter, wenn man dann versucht zu forschen. Was meinen Sie? Warum sollte dem Lamm keine Knochen zerbrochen werden, dem Passahlamm? Warum? Warum sollte dem Herrn Jesus, ich meine, es ist ja alles schön und gut, der so viel gelitten hat, aber warum sollten ihm schlussendlich als das Lamm Gottes, warum sollten ihm keine Knochen zerbrochen werden? Nur damit sich Prophetie erfüllt, da gab es ja so viele andere Stellen und Hinweise, wo Gott beweisen kann, dass sich Prophetie erfüllt, warum ausgerechnet das? Kann man sich doch mal fragen, ja? Es muss doch eine tiefer liegende Bedeutung darin zu finden sein, dass dem Passahlamm kein Knochen zerbrochen werden durfte, dass David das nachher aufgreift im messianischen Bezug auf Jesus und dass sich das dann in Jesus auch tatsächlich erfüllt. Ich möchte diesen Psalm 34 in drei Hauptpunkte aufteilen. Im Blick auf Jesus, im Blick auf Israel und im Blick auf die Gemeinde. Ja? So, zunächst einmal im Blick auf Jesus. Mit ihm fangen wir an. Seine Gebeine mussten bewahrt bleiben, weil darin liegt der große Beweis dafür, dass Jesus das Passahlamm ist. Für die Juden war das umwerfend eigentlich, also haben sie es nicht kapiert. Sehen Sie, die göttliche Voraussicht hat es so angeordnet, dass dem Passahlamm die Knochen nicht gebrochen werden durften. Von Anfang an, schon beim Auszug aus Ägypten. Und dann 1500 Jahre später, als Christus am Kreuz starb, sorgte Gott dafür, und das noch durch Heiden, durch römische Soldaten, dass dem Herrn Jesus die Knochen nicht gebrochen wurden. Damit hatten die Juden einen unheimlich durchdringenden Beweis, wen sie da gekreuzigt haben. Das Lamm Gottes, ihr Passahlamm. Jesaja erklärte ja schon, dass der Messias ein Lamm sein wird. Jesaja Kapitel 53. Jesaja 53 wurde im frühen Judentum immer ganz deutlich als messianisch gedeutet. Gab es überhaupt keinen Zweifel. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Also die Juden wussten aufgrund dieser Jesaja-Stelle, dass der Messias auftreten würde, unter anderem wie ein Lamm. Ja? Dann, Jahrhunderte später, als Jesus dann tatsächlich kam und in Israel auftrat, haben wir da einen der größten Propheten, das ist Johannes der Täufer. Und was ruft er aus? Nachdem er Jesus da kommen sieht, ruft er ja aus, Johannes 1, 29, siehe, und die Israeliten standen ja da, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, da waren ja Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, ja. Und Johannes sieht Jesus kommen und sagt, guckt, seht, siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und dann einen Tag später wiederholt er das sogar nochmal in ähnlicher Weise. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Also zweimal hat er das gesagt. Nun, es war damals durchaus üblich, dass man den Gekreuzigten die Knochen zerbrach am Kreuz. Warum? Damit sie schneller sterben konnten. Eigentlich war das ein Gnadenakt. Es war zwar brutal, also das muss ja fürchterlich gewesen sein, wenn man da einem die Knochen zerbrochen werden, auch noch zusätzlich. Aber dann sackte der Körper zusammen, oder? Dann hat er keinen Halt mehr. Das müssen wir uns merken, auch für die Botschaft. Wenn die Knochen brechen, hat man keinen Halt mehr, oder? Sackt man ein und dann erstickten eben die Gekreuzigten umso schneller. Und das hat man ja auch bei den Zweien, die neben Jesus hingen, getan. Also das, was man mit Jesus tat, dass man ihm eben nicht die Knochen brach, das war eher etwas total Unübliches. Und beweist nicht nur die Zuverlässigkeit biblischer Prophetie, sondern das, was Jesus für die Juden geworden ist. Und darüber hinaus dann für die ganze Welt. Das Opferlamm Gottes, das Passahlamm, das Passa, die Erlösung. Welch ein erdrückender Beweis das war. Ich möchte schon fast sagen, welch ein furchtbar erdrückender Beweis das gewesen ist, macht die Tatsache deutlich, dass es ja gerade, oder sagen wir mal ausgerechnet, die Juden gewesen sind, die Pilatus darum gebeten haben, den Gekreuzigten die Knochen zu brechen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben das angeordnet. Die sind zu Pilatus gegangen und haben gesagt, du hör mal, brich denen die Knochen, damit die beim Sabbat nicht hängen müssen. Und auch dem in der Mitte natürlich. Den Verbrecher, den wir da verurteilt haben, diesen Gotteslästerer und was weiß ich, ja? Johannes 19, 31 bis 33. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun den Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Und tatsächlich, da kamen die Kriegsknechte, die haben also auf die Juden gehört, und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Ist immer gut, wenn man sich Fragen stellt, ist auch immer gut, wenn man sich versucht, so ein bisschen illustrativ in die biblische Geschichte hineinzudenken. Stellen Sie sich mal vor, wir wären dabei gewesen. Stellen Sie sich mal vor, wir wären Juden, wir wüssten um das alles. Jetzt mussten die Juden miterleben, dass gerade ihm, den sie ja als Verbrecher verurteilt hatten, die Knochen nicht zerschlagen werden. Und sie haben es sich ja gewünscht, sie haben das von Pilatus erbeten. Ihm wurden die Knochen nicht zerschlagen, gleich dem Passahlamm des Mose. Hätten sie hier nicht reagieren können, reagieren müssen und unweigerlich an das Passahlamm denken müssen und an die Aussage Davids? Ich könnte mir vorstellen, jetzt hätten doch die Juden, normalerweise, es war nicht so, aber sie hätten doch normalerweise denken können, Mensch, die standen da vielleicht noch und haben das alles beobachtet und so und sehen auch, Mensch, im ersten wird die Knochen zerbrochen, im zweiten werden die Knochen zerbrochen. Jetzt kommen sie zu Jesus, nee, wir brechen sie die Knochen nicht, den stechen sie nur an die Seite. Die Juden, die hätten doch erschrecken müssen. Und dann, hör mal, was ist denn hier los? Was denn da, was machen die denn da? Die brechen eben die Knochen nicht. Ja, Mensch, hör mal. Ephraim, hör mal. Josua, hör mal. Die Pharisäer vielleicht unter sich, ja, oder die Priester. Sollte Johannes der Täufer recht gehabt haben? Mensch, dieser Johannes vor 3 Jahren, könnt ihr euch noch daran erinnern, der stand ja doch am Jordan. Was hat er gesagt über diesen, den wir jetzt haben kreuzigen lassen? Siehe das Lamm Gottes. Und unser Jesaja, der große Prophet Jesaja, der über den Messias gesprochen hat. Und wir wissen doch, Jesaja 53 bezieht sich auf den Messias. Sollte Jesaja recht gehabt haben, als er gesagt hat, wie ein Lamm geht er zur Schlachtbank. Ist er das? Und unser großer König David, der unseren Psalm 34 geschrieben hat, Mensch, sollte der recht gehabt haben? Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Sollte das Passahlamm, das Mose angeordnet hat im Auftrag unseres Gottes, sollte dieses Passahlamm der Hinweis sein auf ihn da in der Mitte? Verstehen Sie? Es war ein schlagkräftiger Beweis, wer Jesus war. Aber weiter. Anderer Gedanke, seine Gebeine mussten bewahrt bleiben, weil die Herrschaft Jesu nicht gebrochen werden kann. Knochenbruch, ich sagte es, wenn Menschen krank sind, wenn die Knochen nachlassen oder dann ist der ganze Körper eingebrochen, stimmt doch, nicht wahr? Schon der dicke Zeh, also wenn der schon gebrochen ist, ne? Dicke Onkel, haben wir früher mal gesagt als Kinder. Wenn der schon gebrochen ist, oh, da kann man gar nicht mehr stehen. Ja? Schweige denn beide, ne? Oder nur der Daumen, da kann man schon gar nicht mehr greifen richtig. Also der ganze Körper bricht eigentlich ein, wenn Knochen gebrochen werden, zumal wenn noch mehr gebrochen werden. Knochen sind ein Begriff, ein Bild für Kraft, Macht und Einfluss. Darum glaube ich, ich weiß nicht, wie Sie denken, aber ich glaube, das ist eine falsche Lehre, die sich in die Christenheit eingeschlossen hat, über die Tradition, dass Jesus beim Tragen seines Kreuzes zusammengebrochen wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Man übernimmt das einfach so, das ist selbstverständlich. Aber sagen Sie mir mal, wo das in der Bibel steht. Steht gar nicht drin in der Bibel, dass Jesus zusammengebrochen ist. Dass man dem Simon das Kreuz aufgelegt hat, hat einen ganz anderen Grund. Nicht, weil Jesus zusammengebrochen wäre, es steht genau das Gegenteil drin in der Bibel, genau das Gegenteil. Komisch, dass man das immer überliest. Jesaja 42 ist über den Messias als Knecht des Herrn die Rede und über seine Kreuzigung unter anderem. Und da wird in Vers 4 gesagt, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Ich glaube nicht, dass Jesus zusammengebrochen ist. Er ist in seiner ganzen Kraft, obwohl er sehr gemartert war, hat er sein Kreuz getragen. Mit vollem Bewusstsein alles ertragen. Aber gut, die Herrschaft Jesu kann nicht gebrochen werden. Jesus ist ja der ewig gültige Messias auf dem Thron Davids und er unterliegt keinem Zerbruch, während alle Reiche zerbrechen. Die Bibel geht da so nüchtern mit um. Denken wir mal an die Statue des Nebukadnezar. Das wird ja interessant jetzt gerade in unserer Zeit. Ich möchte fast sagen, so das Römische Reich kommt wieder oder ist eigentlich schon wieder da. Das Babylonische, das Griechische, das Persische, das ist alles wieder miteinander vorhanden. Das wäre mal ein Thema für sich. Und darum wird das ja auch miteinander, weil das am Ende wieder da sein muss, diese vier Gestalten, sagt der Prophet Daniel ja auch, dass sie miteinander zerschlagen werden. Nicht nur das letzte Babylonische oder Römische, ja, an den Füßen, sondern miteinander, die ganze Statue. Sehr interessant. Aber gut, die Reiche dieser Welt, das ist einfach eine nüchterne Tatsache, die vergehen, während das Reich Jesu bleibt. Daniel 2, 34, 35, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, das ist das Wiederkommen Jesu, der keinen menschlichen Ursprung hat, ja, ohne Menschenhände, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Also muss das alles wieder da sein. Und sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, Jesus, ja, der das Bild zertrümmert hat bei seiner Wiederkunft, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Gustav Heinemann hatte vollkommen recht, wenn er gesagt hat, die Reiche dieser Welt gehen. Jesus Christus kommt. Das Ganze hat ja auch einen sehr ermahnenden persönlichen Aspekt, wenn uns der Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 2,17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Manchmal wollen wir den Willen der Welt tun oder sogar die Lust dieser Welt. Es gibt ja auch eine Lust dieser Welt, sagen wir mal, die nicht unbedingt jetzt sündig ist, ja? Wenn sich vielleicht jemand für Sport interessiert, sage ich jetzt mal, oder was irgendwie. Aber dennoch, es vergeht alles. Die Welt vergeht einfach mit ihrer Lust, mit der sündigen Lust und auch mit der nicht sündigen Lust. Das ist einfach alles vergänglich. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Folgende Darlegung ist jetzt nicht sehr ermutigend, dessen bin ich mir bewusst, für mich auch nicht, aber sie entsprechen der nüchternen Realität. Alles in dieser Welt ist zerbrechlich. Nennen Sie mir etwas, was nicht zerbrechlich ist. Alles. Jede geschlossene und glückliche Ehe wird durch die Bitterkeit des Todes eines Tages wieder schmerzlich getrennt. Ich war dieser Tage in Norddeutschland, da war ich untergebracht bei einer älteren Frau, die ist aus ihrer Wohnung ausgezogen, damit ich da rein konnte. Toll, ne? Die ist zu ihrer Schwester gezogen und ich konnte mich da frei entfalten in ihre Wohnung. Die hatte Kühlschrank gehabt mit was weiß ich, Würstchen, Käse, alles drin, Brötchen, Könnt ihr die Kaffeemaschine mit die Brötchen auf... Aber gut, das wäre mal ein Thema für sich. Nein. Auf jeden Fall, es war schön dort. Und da ging ich da eben an so eine Wand vorbei und da hing ein Spruch an der Wand. Oh, dann habe ich den gelesen, habe ich mir den abgeschrieben. So Ehen, jetzt mal ihr Ehemänner. Und gerade ich jetzt, gerade ich, der ich viel unterwegs bin. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann ist man müde, ja, wie das so ist. Da hieß es das gute Wort. Hören Sie mal. Sag morgens mir ein gutes Wort, bevor du gehst vom Hause fort. Es kann so viel am Tag geschehen, wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Sag lieb ein Wort zur guten Nacht, wer weiß, ob man noch früh erwacht. Das Leben ist so schnell vorbei und dann ist es nicht einerlei, was du zuletzt zu mir gesagt, was du zuletzt mich hast gefragt. Drum lass ein gutes Wort das letzte sein, bedenk, das Letzte könnt's für immer sein. Ja, alles ist zerbrechlich. Jedes Eigentum zerbröckelt. Jedes Haus stürzt einmal ein. Unsere Autos werden immer älter. Müssen jedes Mal zum Service. Ne? Kostet immer mehr Geld. Je mehr man sie zum Service bringt, je schlechter werden sie, nicht besser. Ja, weil sie älter werden. Jeder Schatz verliert an Wert, jede Existenz geht unter. Ich las jetzt, wie Sportler, Fußballstars zum Beispiel darunter leiden, dass ihr Ruhm so kurz ist. Das ist heute noch Weltmeister, ne? Oder denken wir mal jetzt an Oliver Kahn, ne? Für die ihn kennen. Das ist der Olli, der da immer im Kahn steht in Deutschland. Und dieser Olli Kahn, ja, der ist jetzt abgesetzt, nicht mehr der erste Torwart, das ist jetzt ein anderer, James Lehmann. Ja, das ist schon, bumm, vorbei. Karriere zu Ende. Ja, Politiker, Berlusconi. 2-3 Monate wird keiner mehr von ihm reden, er ist vorbei. Schröder, wer redet denn noch von Schröder? Nur die Gazprom, ja, Geld an Schröder. Filmstars, die heute noch was sind. Das waren die Models vor, was weiß ich, 40, 50 Jahren. Heute alt und verschrumpelt, ja. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade schön, aber es ist doch wahr. Ist doch so. Jedes Imperium bricht zusammen. Jedes Reich wird zerschellen. Jedes junge Leben wird alt. Bekommt eines Tages Falten und jeder gelenkige Körper geht einmal am Stock. Also vor Jahren, ich habe immer gedacht, wenn einer eine Brille braucht. Also ich nie. Ne? Ne? Steht mir auch noch. Ich habe gedacht, wenn einer eine Brille braucht, also ich habe hier Sehkraft 120% oder 130%, perfekt. Und auf einmal fing das an, ja. Einmal fing das an. Und ich sage Ihnen, heute brauche ich die Brille sogar beim Mittagessen. Sonst denke ich immer, hast du wieder Eintopf gekocht? Ja, oder was? Weil sie, ja, alles durcheinander dann. Immer durcheinander am Tisch, am Teller. Ne? Ich kann nicht mehr sehen ohne Brille. Am Matur oder im Auto. Ist vollkommen normal. Heute noch, man kann Sport machen und morgen braucht man neue Hüfte. Schauen wir uns die Ruinen an, ehemaliger Schlösser oder Herrensitze. Sprüche 27, Vers 24 hat recht, denn nicht ewig reicht der Vorrat und währt etwa eine Krone von Generation zu Generation. Wir müssen mit dem Gedanken leben, dass wir nichts Bleibendes besitzen, wenn es nicht Jesus ist. Was wir wirklich haben, das stellen wir fest eine Minute nach unserem Tod. Was wir dann noch haben, das haben wir wirklich. Also einzig und allein das Reich Jesu bleibt in Ewigkeit, kann nie untergehen, veraltet nicht, wird immer fortbestehen, bleibt frisch und jung, wohl dem, der seine Heimat bei ihm hat. Wir lesen hier in diesem Psalm, Vers 11 am Schluss, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Alles andere vergeht. Die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Es heißt über die Wiederkunft Jesu in Daniel 7, Vers 13 und 14, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völkerstämme sprachen, dienten ihm, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also wird nie zerbrechen. Nie zerbrechen. Nie zerbrechen. Wenn du ein Kind Gottes bist, in Jesus eingebettet, wirst du nie zerbrechen. kommen nachher drauf. Die Gebeine Jesu mussten bewahrt werden, nicht nur wegen seiner Herrschaft, sondern auch wegen der Macht Jesu. Es kann nicht nur nicht die Herrschaft Jesu zerbrochen werden, es kann auch seine Macht nicht zerbrochen werden. Den Gekreuzigten neben Jesus wurden die Knochen zerbrochen. Es waren Sünder. Sie haben an Kraft, an Macht, an Einfluss verloren. Die Macht der Könige von Juda zum Beispiel zerbrach immer wieder. Warum? Wegen ihres Ungehorsams, wegen ihrer Sünde. So heißt es einmal in Jeremia 50, 17, Israel ist wie ein versprengtes Schaf. Löwen haben es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Das ist Israel, ohne den Messias. Knochen werden zermalmt. Aber Jesus wurden die Knochen nicht gebrochen. Ihm konnte der Löwe nichts anhaben. Er war ohne Sünde gleich dem unfehlbaren Passahlamm Mose, an welchem kein Makel sein durfte. Ich lese nochmal, der Gerechte muss viel Böses erleiden. Die Hammerschläge, die Dornenkrone. Aber aus allem rettet ihn der Herr, die Kreuzigung. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Er ist für uns gestorben, aber seine Macht ist nicht zerbrochen. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und später den Apostel erschienen und dann hat er seinen Aposteln gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden. Noch einen Gedanken dazu. Seine Gebeine mussten bewahrt bleiben, weil sich alles erfüllen muss, was über ihn geschrieben steht, auch die Tatsache, dass man in ihn gestochen hat. Es ist ja so, dem Herrn wurde also die Knochen nicht gebrochen, aber anstelle dafür, dass ihm die Knochen nicht gebrochen wurden, wurde ihm in die Seite gestochen. Nicht wahr? Warum wurde ihm in die Seite gestochen? Damit sich die göttliche Weissagung des Propheten Sacharja erfüllt. Sacharja 12, 10, es hat Zukunft. Also dem Herrn Jesus wurde bei der Kreuzigung schon die Hoffnung für Israel vermittelt, dass er eines Tages wiederkommt und dass sie zu Buße finden. Also dürfen Israel nicht aufgeben. Ja? Denn es heißt ja Sacharja 12, 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn vom Vater. Ja? Johannes 3, Vers 16. Und sie werden bitterlich über ihm Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen, denn Jesus ist der Erstgeborene. Also diese Weissagung wurde dadurch vollendet, dass dem Herrn einerseits die Knochen nicht gebrochen werden, ihm aber andererseits in die Seite gestochen wurde. Wo finden Sie solche Weissagungen, wo man ja beweisen kann, dass die Jahrhunderte vorher geschrieben worden sind und sich dann buchstäblich erfüllen? Wo finden Sie das irgendwo in einer Religion? In irgendeinem religiösen Buch oder so? Nirgends, nirgends. Können Sie suchen, bis Sie blau werden. Ja? Ich habe es ja schon erwähnt, das, was Ungläubige Gott ferne römische Soldaten, heidnische Soldaten taten, erfüllte eine im 6. Jahrhundert zuvor gegebene Prophetie. Ihr profanes Handeln. Und diesen unmittelbaren Zusammenhang der Bewahrung seiner Gebeine, Prophezeiung Davids, aber auch das Stechen in seiner Seite, Prophezeiung des Sacharja, beschreibt Johannes und bringt das in Einklang zueinander, indem er sagt, Johannes 19, 36, 37. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Da hat Gott dafür alles bereit gemacht und gelegt, dass sich Prophetie erfüllt und dass Israel Zukunft hat. Wer am Karfreitag hier gewesen ist, am Karfreitagmorgen, wir haben gesprochen über das Wort, auf das erfüllt würde, ja, das dann immer auch erfüllt ist. Um Pfingsten zum Beispiel heißt es nicht, es wurde erfüllt, sondern das ist, was der Prophet Joel gesagt hat, weil Pfingsten noch eine Erfüllung harrt, eine zusätzliche Erfüllung. Hier finden Sie dasselbe Prinzip. Da sehen wir mal, wie detailliert, auf dem Punkt genau die Bibel ist. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen wird ihm zerbrochen werden. Ja? Und jetzt? Und wiederum sagt eine andere Schrift, nicht ist erfüllt. Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Warum nicht erfüllt? Weil das noch Zukunft hat. Weil Jesus wiederkommt und sich erst dann erfüllen wird. Verstehen Sie mich? Ist doch prima, oder nicht? Ja, aber gut. Jetzt machen wir ein bisschen weiter. Zweiter Hauptpunkt im Blick auf Israel. Dem Lamm, dem Herrn Jesus, dem Messias Israels wurde kein Knochen zerbrochen. Was bedeutet das für Israel? Jesus ist ja in Person das Fleisch gewordene Wort Gottes. Stimmt es? Er ist das Wort in seiner ganzen Person. Er trägt gemäß Offenbarung 19, 13 den Namen das Wort Gottes. Und Jesus sagte einmal bezüglich der Heiligen Schrift, die er ja selber in seinem Leib verkörpert. Er sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Oder? Sagt er. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Johannes 10, 35. Das bedeutet, alles in ihr muss erfüllt werden. Glauben Sie nicht diesen Ersatztheologen? Ja? Na gut, Ersatztheologen sind es vielleicht, aber mit dieser Ersatztheologie, ja, die Israel abschreiben und nur noch die Gemeinde. Alles hat sich in der Gemeinde erfüllt. Das ist nicht, stimmt nicht. Alles in der Schrift muss erfüllt werden. So auch die ewige Herrschaft Jesu über Israel. Sie unterliegt keinem Zerbruch, keinem Abbruch, nur einem Unterbruch. Wer von Ihnen fährt schon mal Auto? Ach, nur 3, 4 Stück. Oh, so. Alle anderen fahren mit. Also, wer von Ihnen hat schon mal im Auto Autoradio gehört? Und auf einmal macht das, Sie hören Autoradio, es ist irgendwie ein Programm dran, und auf einmal macht das Piep. Und dann wird das Programm unterbrochen und dann kommen Verkehrsnachrichten. Also anstelle dieses laufenden Programmes wird jetzt das Programm unterbrochen und es wird ein neues Programm eingeführt für eine kurze Zeit, ne? Für 10, 15 Sekunden. Und dann wird dieses Zwischenprogramm aber wieder ausgeschaltet und dann läuft das alte Programm weiter. Stimmt das so? Ja, sehen Sie, so ist das heilsgeschichtlich auch. Ja? Gott hat sein Programm mit Israel, das ist jetzt kurz unterbrochen worden durch die Gemeinde, durch eine andere Nachricht, ja, im Neuen Testament, Unterbruch. Aber wenn die Gemeinde weg ist von dieser Erde, geht es mit Israel weiter. Das Programm läuft weiter, wird wieder aufgegriffen. Als Jesus geboren wurde, sagt der Engel zu Maria in Lukas 1, 32, 33, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs, das ist Israel, in Ewigkeit. Es hat nicht aufgehört. Dann müssen wir für Jakob müssen wir nicht die Gemeinde einsetzen. Das ist eine Verbiegung der Schrift. Mit Jakob ist immer Israel gemeint. Und sein Reich wird kein Ende haben, weil die Schrift nicht gebrochen werden kann. Weil Jesu Herrschaft und Macht nicht gebrochen werden kann. Darum kann auch die Zukunft Israels nicht gebrochen werden. Eher brechen die Reiche der Nationen. Als der heidnische König Balak, der Moabiterkönig, Israel durch Bileam verfluchen lassen wollte, gelang ihm das ja nicht. Im Gegenteil, Bileam segnete dreimal das Volk. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte im Alten Testament. Und beim dritten Segensspruch sagt Bileam, 4. Mose 24, 8 bis 9, Gott hat ihn, also wieder Jakob, aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre Gebeine zermalmen. Da heißt es wieder, die Reiche der Heiden, der Nationen geht unter, die zerbrechen. Ja? Und sie mit seinen Pfeilen niederstrecken, er kauert sich nieder und er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufwecken? Gesegnet sei, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. Jakob, Israel. Also die Gebeine der heidnischen Widersacher Israels werden zermalmt. Israel selbst wird bewahrt bleiben. Das ist eine ernste Warnung für die Nationen. Darum heißt es auch hier in diesem Psalm 34, Vers 22 und 23, den Gottlosen wird das Böse töten. Und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Und dafür gibt es eine wunderschöne Illustration. Ich freue mich schon, die zu lesen, obwohl sie ein bisschen lang ist. Der Prophet Daniel wurde ja von seinen Gegnern beneidet. Ne? Er wurde gehasst, er wurde verleugnet. Sie brachten durch eine böswillige Intrige den Mederkönig Darius dazu, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Die Löwen sollten seine Gebeine zermalmen. Das versinnbildlich prophetisch den Überrest Israels, dieser Daniel ist ein prophetisches Bild für den Überrest Israels in der großen Trübsal, wo Israel in die Löwengrube kommt. Und da heißt es dann, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Und Daniel ist dafür eine Vorschattung, der hat dem Herrn vertraut. Und jetzt hat man den in die Löwengrube geworfen und die dachten alle, jetzt wird der aufgefressen da, die Beine zermalmt. Aber da heißt es in Daniel 6 ab Vers 20, beim Anbruch der Morgenröte, es kommt ein neuer Tag, heilsgeschichtlich auch, es kommt ein neuer Tag, Jesus kommt zurück für Israel, ja. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass mir kein Leid zugefügt wurde, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Psalm 34. Du bewahrst ihm alle seine Gebeine. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Da befahl der König, jene Männer herbeizuführen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Sehen Sie? Es geht heilsgeschichtlich, dieser rote Faden geht genau auf. Die Israel hassen, schlussendlich die Nationen, die werden zermalmt. Israel nicht. Der Überrest Israels in der großen Trübsal, der von Daniel verkörpert wird, der wird dem Herrn vertrauen und die werden wunderbar bewahrt, hindurch bewahrt. Also Israels Zukunft ist gesichert in dem Passahlamm Jesu Christi, dem kein Knochen gebrochen werden durfte. So, und jetzt zum Schluss im Blick auf die Gemeinde. Jetzt haben wir auf Jesus das gelegt und auf Israel, aber jetzt wollen wir das persönlich anwenden. Ich sagte ja schon, die Knochen sind ein Bild für Stärke, nicht wahr? Für Kraft. Nicht, dass Gemeinde stark wäre oder Kraft hätte. Aber der Herr Jesus, der in ihr wohnt. Knochen bestehen ja bekanntlich aus vielen Gliedern. Wir haben Ärzte unter uns heute Morgen, die könnten das vielleicht sogar sagen. Ich weiß nicht, also schon hier allein an meinem Finger hier habe ich im Moment mal eben. Ich habe ein paar mehr, glaube ich, als andere. 1, 2, 3 oder 4. Naja, ne? Also ganz viele Glieder. Ganz viele Glieder. Und diese Knochen, die halten ja den ganzen Körper zusammen. Wenn ein Knochen bricht, wir haben das auch schon gesagt, dann knickt der ganze Körper ein. Merkt man schon beim kleinen Zeh, ne? Oder beim dicken Zeh, besser, ne? Beim kleinen dicken Zeh. Weil der Körper dann keinen Halt mehr hat. So, und jetzt wenden wir das mal. Jetzt achten wir mal auf den Aspekt der Heilsgewissheit. Haben Sie Probleme mit der Heilsgewissheit? Also in der letzten Zeit begegnen mir immer mehr Christen, die Probleme haben mit der Heilsgewissheit, weil Bibelverse ganz einfach aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und es wird ja auch hier und da gelehrt, ein Christ hat keine Heilsgewissheit, kann keine Heilsgewissheit haben, keine Heilssicherheit. Dann allerdings ist unser ewiges Leben wieder abhängig von Werken. Und das ist fatal. Dann steht hier einer, der verloren ist. Das Leben ist abhängig von Jesus, von der Gnade. Das ewige Leben ist einfach Gnade und es bleibt Gnade. Es geht dann noch um viele andere Punkte, aber das ist was für sich. Vom Aspekt der Heilsgewissheit. Die Gemeinde ist ein geistlicher Leib, stimmt es? Der Leib Christi auf Erden, ne? Die Gemeinde ist der Leib Christi auf Erden. Dieser Leib, die Gemeinde, wird vollkommen bewahrt werden. Die Pforten der Hölle können diesen Leib nicht überwältigen. Niemand, der wirklich zur Gemeinde gehört, wird verloren gehen. Ich sage nicht, dass jeder Christ gerettet ist, das sage ich nicht. Aber ich sage, jeder Christ, der wiedergeboren ist und zur Gemeinde gehört, der wird nicht zerbrechen. Weil du bist ein Glied am Leibe Christi. Nochmal, Psalm 34, 21, er bewahrt ihm alle seine Gebeine. Dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Das bezieht sich natürlich in erster Linie auf den Leib Jesu, aber in geistlicher Linie auch auf seine Gemeinde, welche ja sein geistlicher Leib auf Erden ist. Epheser 5, Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein, schreibt der Apostel Paulus. Und wir haben gelesen, er bewahrt ihm alle seine Gebeine. Jesus sagt über alle, die zu ihm gehören, ähnliches wie David über den Leib Jesu sagte, Johannes 6, 39, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Die Gemeinde ist, die Gemeinde wird und die Gemeinde bleibt in Christus bewahrt. Judasbrief. Kennen Sie den Judasbrief? Hat nur ein Kapitel. Ich glaube 24 oder 25 Verse. Oh, ich hätte fast gesagt, schrecklicher Brief. Aber es kann man, ist ja Wort Gottes, oder? Aber schrecklich in dem Sinn, das was da drin steht. Der Judasbrief ist ein Kampf des Glaubens und er berichtet über die Verhältnisse auf dieser Erde, wie sie in der letzten Zeit sein werden. Und wenn Sie den Judasbrief lesen, dann merken Sie, dass das, was da beschrieben wird, ist genau das, was wir heute haben. Aber 100%. Also steht das Gericht vor der Tür. Also der Judasbrief ist wirklich, also von daher schlimm, also man kann sagen, hier von Vers für Vers wird es schlimmer. Also was da drin steht über Gericht, über Sünden in der letzten Zeit, über die grausamsten Geschehnisse und so weiter. Also ganz, ganz schlimm. Aber über die Gemeinde heißt es, der Judasbrief ist eingerahmt mit dem ersten Vers und mit dem letzten Vers oder fast dem letzten Vers. Ja? Im ersten Vers heißt es, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott, dem Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und dann wird alles das Schlimme aufgeführt und dann heißt es am Ende vom Judasbrief, Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ist das nicht wunderbar? Wissen Sie, zur Gemeinde Jesu zu gehören, es gibt keine größere Sicherheit. Zu Christus zu gehören, das ist Zukunft, das ist Hoffnung. Da geht auch nicht um Frömmelei, wie sich einer gibt, wie er aussieht und wie er sich kleidet oder was in erster Linie jetzt, ja? Sondern da geht es einfach, in Christus zu sein, das ist es, der das Gesetz für uns erfüllt hat, in dem wir vollkommen sind. Und diese Bewahrung ist auch der Unterton im Psalm 34. Ich komme jetzt zum Schluss, aber ich lese jetzt auch die Verse nicht mehr. Aber ich sage Ihnen, was in Psalm 34 steht. Da ist von einer zwölffachen Bewahrung die Rede. Erstens, sie werden vor Menschen bewahrt. Vers 1 und 2. Zweitens, sie werden in Ängsten bewahrt. Vers 5. Drittens, sie werden in Hoffnung bewahrt. Vers 6. Viertens, sie werden in Nöten bewahrt. Vers 7. Fünftens, sie werden im Herrn bewahrt. Vers 8. Sechstens, sie werden durch seine Freundlichkeit bewahrt. Vers 9. Siebtens, sie werden in Notdürften bewahrt, wo sie Mangel haben. Vers 10 und 11. Achtens, sie werden durch Gehorsam bewahrt. Vers 12 bis 15. Neuntens, sie werden durch Gebetserhörung bewahrt. Jesus, was für ein Vorrecht haben wir. Bittet in meinem Namen, sagt er. Und es wird euch gegeben. Ja? Zehntens, sie werden im Zerbruch des Herzens bewahrt. Wer im Herzen zerbrochen ist, wird nicht zerbrechen. Ja, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Gerade denen ist er nahe. Ist doch toll. Da entfernt er sich nicht. Alle anderen Regionen würden sich entfernen. Mohammed würde sich entfernen. Von einem, der zerbrochen ist, der schwach ist. Ja, habe ich da mit dem zu tun? Stark musste sein. Gott ist genau anders, Jesus Christus. Der ist bei denen ganz nah, die zerbrochenen Herzen sind. Elftens, sie werden in Leid und Unrecht bewahrt, Vers 20. Und zwölftens, sie werden im Tod bewahrt. Wer sein Vertrauen auf den Herrn Jesus setzt, wird das nie bereuen, wird nicht zerbrechen. Vers 23 zum Schluss, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Bist du das schon? Und alle, hören Sie mal jetzt, da ist keiner ausgeklammert. Und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Das ist die Frage, die uns aber natürlich jetzt gestellt ist. Wollen wir dem vertrauen? Ich habe das heute Morgen noch gelesen. Da schreibt jemand, der wahre Glaube oder Vertrauen wirft seinen Brief in den Briefkasten und lässt ihn fallen. Der Unglaube dagegen hält eine Ecke des Briefes fest und wundert sich dann, wenn die Antwort ausbleibt. Ich habe einige Briefe, schreibt er, auf meinem Schreibtisch liegen, die seit Wochen geschrieben sind. Aber weil an der Adresse oder am Inhalt noch etwas unklar war, wurden sie noch nicht zur Post gebracht. Sie haben weder mir noch jemand anderem irgendetwas genützt. Sie werden auch so lange nichts ausrichten, bis ich sie aus der Hand gebe und sie der Post oder dem Briefträger anvertraue. Was ist mit deinem Leben? Solange du dein Leben festhältst, wird es dir nichts nützen. Aber wenn du dein Leben loslässt, einfach bedingungslos loslassen, dein Leben, und sagst, Herr Jesus, hier ist es, dann kommt das Gute, das wirklich Gute, die Erlösung. Amen.
Sie hörten soeben eine Osterbotschaft von Norbert Lied mit dem Thema Die himmlische Bewahrung. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, oder anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!